What a powerful name it is. Was für ein kraftvoller Name ist Jesus. Musikteam hat es gerade gesungen. Was ich faszinierend finde an diesem Lied ist der Refrain, der sich steigert von schön auf wundervoll auf kraftvoll. Wenn wir Jesus kennenlernen, fängt das vielleicht mit schön an. Aber letztendlich sollte man dahin kommen, dass einem der Name Jesus Christus als ein Name vorkommt oder als ein Name erscheint, der mit kraftvoll überschrieben ist. Und sowas begleitet mich eigentlich manchmal Wochen, in diesem Fall eigentlich auch Monate. Und meine Gedanken verändern sich auch immer wieder. Und ich habe letzte Woche noch einiges wieder an der Predigt verändert. Sie soll ja aktuell und lebendig sein. Mal gucken, ob es so wird. Wo wird das Wirken dieses kraftvollen Namens erstmalig beschrieben? Apostelgeschichte 3 und 4. Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten und seine Auswirkungen. Ich erzähle einfach mal ein bisschen. Pfingsten ist vorbei. Wie lange nach Pfingsten, weiß ich nicht. Es wird auch nicht gesagt. Petrus und Johannes gehen nachmittags in den Tempel. Und dann bleiben sie vor einem gelähmten Bettler stehen, der sie erwartungsvoll anblickt. Und dann kommt zum ersten Mal dieser Satz, in dem der Name Jesus Christus vorkommt. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Ich habe diesen ersten Abschnitt oder diese Vorgeschichte überschrieben, für Christus verfügbar. Man kann sich das eigentlich sehr gut bildlich vorstellen, diese Situation da vor dem Tempel, vor der schönen Pforte. Petrus und Johannes, zwei Apostel, haben jetzt schon eigentlich eine große Gemeinde. Nach Pfingsten 3000 Männer, mal 2 oder mal 2,5 oder auch noch mehr, ist schon eine ordentliche Anzahl. Und das reicht eigentlich, oder? Und da muss man eigentlich sich damit beschäftigen, dass diese Leute versorgt werden. Aber als die beiden in den Tempel gehen, reden sie den Gelähmten an. Sie reden den Gelähmten an. Ich habe mich gefragt, warum jetzt ausgerechnet heute, wenn ich mal so den Tag so nehme. Warum ausgerechnet heute? Dieser Mensch lag dort über 40 Jahre. Das heißt, sie sind in den Tagen vorher immer dran vorbei. Sie sind immer dran vorbei. Es stand nicht an. Was ich mir überlegt habe, Petrus weiß aber in diesem Moment, als er den Gelähmten sieht und der bettelt, der ist jetzt dran. Der Heilige Geist gibt ihm ziemlich sicher und ganz deutlich den Auftrag so, und du redest den jetzt an. Und nicht nur du redest ihn an, sondern du sagst ihm das, was er von mir zu hören bekommen hat. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Genau das ist dem Petrus ziemlich sicher, vielleicht auch dem Johannes ziemlich sicher, durch den Kopf gegangen. Geht das überhaupt, sowas zu sagen? Gemacht haben sie es bisher noch nicht. Aber Jesus hat es versprochen. In seinen Abschiedsreden, ich habe mal nachgeguckt, wo das steht, Johannes 14, Vers 12, wo Jesus ihm dann sagt, ihr habt ganz viel mit mir erlebt, was ich alles gemacht habe, aber ihr werdet noch größere Dinge tun. Und dann kriegen sie den Auftrag. Sprich den Gelähmten an. Und die beiden sind verfügbar. Sie hören den Auftrag und sie sind gehorsam und setzen ihn um. Sie sind sensibel für das Reden des Heiligen Geistes. Und deswegen ist es genau an diesem, in diesem Moment auch dran. Weil Jesus oder weil Gott hier eingreifen will. Und es ist nicht die Idee von den beiden. Es ist nicht die Idee von den beiden. Das Einzige, was dran ist, das zu tun. Ich habe mir überlegt, ist Vorbeigehen eine Option? Mir fiel so ein bisschen die letzten Jahre meiner Arbeit in Wiesbaden ein. Ich bin an ziemlich vielen Bettlern vorbeigegangen, die vor dem Bahnhof in Wiesbaden sitzen. Konnte mit denen nichts anfangen. Vielleicht habe ich mich auch meistens geärgert, dass die da saßen. Ist Vorbeigehen eine Option? Ich denke nein. Also für Petrus und Johannes war das ziemlich sicher keine Option. Wenn ihr die Geschichte hört, ist das wie eine tolle Geschichte, die ich erzähle? Wie Film gucken? Man kann sich das ja vor seinem geistigen Auge auch vorstellen. Da gehen die zwei Männer da hoch und dann passiert dieses erste Wunder, was die Apostel tun. Wie Film gucken. Wir sind unbeteiligt. Vielleicht finden wir es unheimlich toll, dass sie das können. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht einfach ein Beispiel ist für das, was für uns auch gilt. Sind wir nicht auch beteiligt? Schreibt Gott nicht heute auch noch Geschichte? Ich wollte erst eine sehr lange Predigt halten. Ich habe dann nochmal, und das ist halt auch die Änderung, die ich gemacht habe, dass die andere Geschichte, die mir durch den Sinn ging, wieder weggelassen. Ich kann sie irgendwann mal erzählen. Das ist eine aktuelle Geschichte, knapp 10 Jahre her. Die Erweckung im Drusengebiet in Syrien. Dort gab es bis 2000 keine Christen. Inzwischen sind es über 2000. Aber die Geschichte ist sehr ähnlich. Für mich ist das, was da passiert, ein deutliches Beispiel, wie Leben mit Jesus aussieht. Und die beiden Jünger, Petrus und Johannes, die praktizieren das und führen das vor. Und es geht um zwei Begriffe, Sensibilität und Verfügbarkeit. Deswegen habe ich auch die Überschrift gewählt. Man kann es auch ein bisschen deutscher ausdrücken, hören und gehorchen. Wenn ich das in meinem Alltag realisiere, was nicht immer klappt, aber es geht wirklich, dann wird daraus ein Erleben der Gemeinschaft mit Jesus, was ich nie mehr vermissen möchte. Weil das, was denen da passiert ist, abgespeckt auf meine aktuelle Situation, kann ich auch erleben und erlebe ich auch. Und dann gilt für mich genauso das Gleiche wie hören und gehorchen. Für Jesus verfügbar sein. Die logische Konsequenz, so geht die Geschichte ja weiter, der Gelähmte wird gesund nach 40 Jahren. Er kann stehen, er kann gehen und springt umher wie ein junger Rehbock. Vorneweg in den Tempel, wo er nie hin durfte, weil er ja Bettler und gelähmt war. Die durften nicht in den Tempel. Und das gibt einen Auflauf und dann nutzt Petrus die Gelegenheit zu einer weiteren missionarischen Ansprache im Vorhof. Und da sind einige tausend, die das anhören können und anhören wollen. Und er bezeugt Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Und das Faszinierende ist, danach steht drin, es sind dann 5000. 60% mehr. Faszinierend schön. Mich begeistert diese Geschichten aus der Apostelgeschichte, wo man das Wirken des Heiligen Geistes oder das Wirken Gottes, das Wirken Jesu handgreiflich mitlesen kann. und nicht nur mehr als Film gucken. Wie geht's weiter? Es gibt Ärger. Die beiden und auch der Gelähmte, beziehungsweise der nicht mehr Gelähmte, der Geheilte, werden verhaftet und eingesperrt. Einfach ins Loch gesteckt und dann müssen sie bis nächsten Tag warten, weil sie ja vor den Hohen Rat sollten und die mussten erstmal zusammenkommen. Also eine ungemütliche Nacht habe ich mir so vorgestellt, eine Nacht warten, grundlos eingesperrt. Das, was, wenn Gott was tut, führt immer zu Ärger. Wenn Gott was tut, führt immer zu Ärger. Gelinde ausgedrückt. Ich lese einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 4, und zwar ab dem Vers 7. Und sie stellten sie vor sich und fragten, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? In welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von den Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen, um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Mein erster Punkt, der Name Jesus ist Vollmacht. Ich versuche mir immer bildlich vorzustellen, wie das da ist, wenn ich so eine Geschichte lese, und die ist ja unheimlich toll. Sie stellten sie vor sie und dann werden sie gefragt, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da stehen drei Männer vor dem Hohen Rat, Synhedrion, 70 alte Männer, ihrer Kleidung nach Galiläa und der Bettler in seinen Bettelkleidern. Der hat garantiert keine Zeit gehabt, sich umzuziehen. Heute würde man sagen, könnt ihr euch irgendeine Landsleute aussuchen, Galiläa waren nicht gerade diejenigen, die besonders angesehen waren, zumindest nicht in Jerusalem. Ich habe mir jetzt verkniffen, irgendwelche Landsleute hier zu benennen. Sucht euch welche aus. Gibt genügend, wo wir denken, naja. Der Status ist Unterschicht, ungebildet, eigentlich keine Ahnung, ohne Ausstrahlung und eigentlich auch ohne Kompetenz. Irgendwelche einfachen Berufe, die irgendwie durchs Leben kommen, ist die eine Seite. Auf der anderen Seite 70 hoher Hahn. Alt. Ehrwürdig. Ehrfurchtgebietend. Ihrer Stellung gewiss. Wir sind hier diejenigen, die das Sagen haben. Und das, was wir denken und tun und sagen, das gilt für das Volk. Die Chefs. 3 gegen 70. Und dann erdreisten sich diese 3 oder diese 2, einen Gelähmten zu heilen. Etwas zu tun, was eigentlich überhaupt nicht geht. Und einen Volksauflauf im Tempel zu provozieren. Weil, dass der da in seinen Bettelkleidern umherspringt, geht im Tempel eigentlich gar nicht. Und dann auch noch, wird noch festgestellt, der kann eigentlich gar nicht springen. Der kann gar nicht springen. Was macht der da? Und als sie sich ein bisschen beruhigt haben, die Leute, kommt eine ziemlich provokante Ansprache. Und die belehren das Volk. Und arme Galiläer, nur Fischer und auch noch jung und lehren, geht überhaupt nicht. Was soll das Ganze? Und dann wird nach der Legitimation gefragt. Warum könnt ihr das? Warum macht ihr das? Habt ihr überhaupt irgendeine Vollmacht? Ich habe mal nachgeguckt, was Vollmacht heißt. Ist eigentlich juristisch. Der Klaus könnte mich jetzt berichtigen, wenn ich irgendeinen Unsinn erzähle. Ist die Übertragung einer Befähigung bzw. eines Rechts von einer Person, die diese Befähigung oder diese Macht hat, auf eine andere. Das heißt, irgendjemand berechtigt mich oder jemand anders, etwas zu sagen und zu tun, wozu eigentlich nur der andere in der Lage ist. Nur der andere kann und darf das. Aber wenn ich eine Vollmacht habe, kann ich zum Beispiel das Auto meiner Frau abmelden oder auch anmelden oder irgendwas anderes tun. Ich habe die Vollmacht von der Christiane. Viele andere Beispiele. Jesus hat Petrus und Johannes diese Vollmacht gegeben. Sie können im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi etwas tun, etwas sagen. Und sie können nicht nur etwas sagen, sie müssen etwas sagen und tun. Dazu fordert er sie auf. Und das gibt Petrus auch ganz klar deutlich rüber. Überdeutlich. Und er gibt eine gute Erklärung und eine Begründung, warum das so ist. Sie haben keinen Zettel in der Hand, wo drauf steht: Hiermit bevollmächtige ich Petrus und Johannes im Tempel, Gelähmte zu heilen und dem Volk zu sagen, was Sache ist. Kein Zettel. Aber das, was sie haben, ist noch viel mehr. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Dieser Mann, von dem wir reden, Jesus Christus von Nazareth, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der dies durch seine Auferstehung mehr als deutlich unter Beweis gestellt hat. Dieser Mann, dieser Gott hat uns den Auftrag und die Vollmacht gegeben, solches zu tun und das auch zu bezeugen. Es gibt keine Urkunde, die haben wir nicht. Aber derjenige, der da neben uns steht, ist mehr als Urkunde. Das ist handgreiflicher Beweis mit Siegel und Unterschrift. Der Name Jesus Christus ist Vollmacht. Mehr als genug. Das wird hier zum allerersten Mal auch so ganz deutlich rübergebracht. Und es hat sich eigentlich unzählbar oft in der Geschichte der Gemeinde Jesu wiederholt. Wenn man den Namen Jesus ausspricht, ihn bezeugt, dann hat derjenige, der das sagt und tut, die Vollmacht, etwas zu verändern. Damit hat sich Petrus gerechtfertigt. Ich habe die Vollmacht. Damit wäre jetzt alles gut, oder? Und gesagt, schön, ja, müssen wir jetzt akzeptieren, der andere steht daneben. Und aus Sicht des Hohen Rates und vielleicht aus Sicht derjenigen, die das dann da weiterlesen, kommt jetzt ein ganz verbaler dicker Bock. Das ist der Vers, der da fett unterstrichen ist oder fett gedruckt ist. Und der ist auch unverdaulich, für die meisten unverdaulich. Weil Petrus ist nicht dabei belässt, nur seine Vollmacht deutlich zu machen, sondern der redet einfach weiter und dann scheiden sich die Geister. Der Name Jesus Christus allein. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das war nicht angefordert. Das hat Petrus einfach hinten angehängt, weil es notwendig war. Es ist in keinem anderen Heil. Nennt sich heute theologisch oder wie auch immer, das ist der sogenannte Ausschließlichkeitsanspruch der Christen und ist in keinem anderen Heil. Hier ist es zum ersten Mal von Christen so im Wort Gottes formuliert, der Ausschließlichkeitsanspruch. Ihr könnt denken, was ihr wollt, es gibt nur einen einzigen Weg. Jesus hat das von sich selber auch gesagt, aber hier wird es von seinen Jüngern deutlich ausgedrückt. Und genau dieser Ausschließlichkeitsanspruch, das ist der häufigste Kritikpunkt an den Christen. Das ist der häufigste Kritikpunkt an den Christen, an dem Glauben der Christen. Das geht so nicht. Ihr könnt ja viel über einen historischen Jesus reden, der vielleicht auch ein bisschen was kann, aber ausschließlich nein. Wer so etwas bezeugt und lebt, gehört eigentlich heute immer zu den intolerantesten Menschen überhaupt. Superlativ, intolerantesten, nicht nur intolerant, sondern intolerantesten, superlativ. Mehr geht nicht. Das ist untragbar. Wenn ich das lebe, wenn ich das bezeuge, dann ist das ein Sicherheitsrisiko für den Weltfrieden. Das ist ein Sicherheitsrisiko für den Weltfrieden. Bisschen provokativ, oder? Wer das denkt und sagt und lebt, der hält andere Erkenntnisse und anderes Denken für falsch und unwahr. Die anderen haben nichts kapiert. Die sind auszugrenzen und minderwertig. Leider ist das sehr oft auch passiert. Und das führt zwangsläufig zu Auseinandersetzungen. Und das haben wir 2000 Jahre auch erlebt. Dieser Ausschließlichkeitsanspruch ist ein Sicherheitsrisiko für den Weltfrieden. Und viele Kriege und viel Krach kommt genau daher. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt ganz falsch. Petrus hätte das auch weglassen müssen, weil wir ja eigentlich friedlich sein sollen. Weil wir ja eigentlich dafür sorgen sollen, dass wir alle vernünftig und gut zusammenleben. Ich habe mich gefragt, wie gehe ich damit um? Ich kann auch fragen, wie gehst du damit um? Lässt sich das relativieren? Kann man da Abstriche machen? kann ich den Namen Jesus weglassen und nur Gott sagen. Und andere denken bei dem Namen oder bei dem Begriff Gott sich ihren Teil, wie sie sich Gott vorstellen. Damit ist der Friede gerettet. Mir fiel ein Gedicht von Schiller ein. Ich glaube, ich muss es sogar irgendwann mal lernen. Seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt, droben überm Himmelszelt muss ein guter Vater wohnen. Alles ist gut, weil irgendwo oben drüber eine nicht definierbare Vater oder was auch immer Figur da ist, die das alles akzeptiert. Aber einen Namen zu nennen, der einen Ausschließlichkeitsanspruch beansprucht, das geht nicht. So ein bisschen provozierend. Wenn man weiterdenkt, wenn ich das relativiere, was verliere ich damit? Ich selber verliere meinen personalen Beziehungsglauben. Es gibt dann keinen, für mich gäbe es dann kein Gegenüber. Für mich gäbe es kein Gegenüber. Das Wort Gott oder das Wort Gott ist heute leider gesellschaftlich und auch sprachlich immer nur noch zu einem Begriff geworden. Wir verwenden es ziemlich sicher noch so, wie wir es uns das vorstellen und sagen auch, wenn wir zu Gott reden, Gott. Aber viele andere verstehen darunter gar nichts oder haben ihre eigenen Ideen. Auf alle Fälle nichts Personales mehr. Und der Unterschied zwischen Christen, die Jesus nachfolgen, und anderen ist, dass wir einen Personalen, eine Person haben, die Jesus Christus heißt, mit denen wir reden können. Und das ist dann weg. Ich verliere die Kommunikation. Mit wem will ich noch reden? Ich verliere das Gebet. Und ich verliere das ganz persönliche Erleben seiner Nähe und Fürsorge. Und damit muss man dann überhaupt nicht mehr die Frage stellen, warum Petrus das da hinten anhängt und die 70 alten Herren da provoziert. Und vermutlich hat er auch absichtlich die Konfrontation gesucht. Wenn er es weggelassen hätte, war alles gut. Aber er hat dann eigentlich alles weggelassen. Wenn er es weggelassen hätte, hätte man die beiden und den Gelähmten fortgeschickt und nach 2 Wochen hätte kein Mensch mehr dran gedacht. Schwamm drüber. Aber das tut er nicht. Der sagt im Brustton der Überzeugung und ist in keinem anderen Heil. Und das ist für den Petrus felsenfeste Überzeugung. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Wir können es ja gar nicht lassen. Und es ist so, in keinem anderen ist Heil. Und dann merken sie, dass das absolute Überzeugung und das Leben des Petrus und des Johannes ist. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Was ich mir wünsche, dass ich das auch kann. Egal wo und wann. Aber da bin ich noch am Lernen. Aber es passiert schon mal. Die Folge, die habe ich eigentlich jetzt schon genannt. Die haben sich jetzt eigentlich total ins Abseits gesetzt mit dem, was sie da gesagt haben. Und das geht eigentlich gar nicht, erst recht nicht vor der höchsten Institution Israels, der Juden damals. Das geht so überhaupt nicht. Mein letzter Punkt, Jesus, der Name Jesus erregt Widerstand. Aber damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden, und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Eine Person mit Absolutheitsanspruch zu bezeugen und zu vertreten, erzeugt immer Widerspruch. Überall Widerspruch. Die 70 Leute fühlen sich missachtet, zurückgesetzt von zwei jungen Männern. Und wer hört das schon gerne? Das ist Intoleranz und Hochmut, also muss man das bekämpfen. Zwei Methoden werden hier genannt, wie man das bekämpfen kann. Erstens verbieten. Man kann hergehen und kann den Jüngern Jesu sagen, ihr haltet jetzt das Maul. Das ist das, was die 70 denen auch dann sagt. Ihr seid jetzt auf der Stelle still. Hier wird nicht mehr von Jesus erzählt. Das geht nicht. Das andere, ihr könnt das gerne für euch behalten. Ihr könnt das gerne für euch behalten. Zur Privatsache machen. Aber nicht rumerzählen. Rumerzählen geht nicht. Privat macht er, was er wollt, setzt euch irgendwo in ein Haus in Jerusalem. Es gibt noch mehr, die so denken, da könnt ihr euch zusammensetzen und darüber nachdenken, wie das ist, als Jünger Jesu zu leben. Macht es privat, aber nicht öffentlich. Es gibt noch eine dritte Methode, Argumente zu suchen, die diesen Glauben lächerlich machen, die ihn als überholt, altmodisch und rückständig und verklemmt darstellen. Kennt ihr wahrscheinlich auch zu Genüge, dass es ganz viele Publikationen gibt, in denen immer wieder versucht wird nachzuweisen, dass das ja alles gar nicht stimmt. Dass es alles Unsinn ist, was wir da denken. Aber das, was da passiert, ist genau die logische Folge, die Jesus in den Abschiedsreden seinen Jüngern schon vorhergesagt hat. Johannes 15, Johannes 17 in den Abschiedsreden. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre lieb, wir würden dazugehören, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch diese Welt. Johannes 17, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von dieser Welt, wie ich auch nicht von dieser Welt bin. Jesus weiß, dass es so kommen wird. Die beiden wahrscheinlich auch. Trotzdem lassen sie davon nicht ab. Wenn man Apostelgeschichte weiterliest, hier endet das Ganze mit Drohungen. Zwei Kapitel weiter werden sie verprügelt. Zwei Kapitel weiter werden sie verprügelt und auch wieder eingesperrt. Könnt ihr mal lesen, unheimlich schöne Geschichte. Verprügelt, eingesperrt und am nächsten Tag hat ein Engel sie rausgeführt und sie predigen wieder im Tempel. Dann kommt das, was Petrus sich auch traut zu sagen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf. Wir haben euch gesagt, was Sache ist. Allein der Name Jesus zählt. Das ist schon Provokation genug. Und wenn ihr uns das verbietet, sagen wir euch, ihr könnt so lange verbieten, wie ihr wollt. Wir können es ja nicht lassen. Und damit schließt sich der Kreis. Ich habe angefangen mit Verfügbarkeit, Hören und Gehorchen. Und das kriegen die 70 Leute dann auch gesagt. Wir hören und gehorchen nur unserem Gott, Jesus Christus, in dem alles Heil dieser Welt ist und sonst niemandem. Und ich wünsche mir, dass ich das auch so überzeugend sagen kann. Auch gegen alle Widerstände. Amen.